请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 26. März 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung von Mosaik, in der Uta Rindfleisch über den Architekturakustiker Albert Xu berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit der Germanistikstudentin Janet Kung über ihr Praktikum in Deutschland. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Ehemaliger Bürgermeister von Taipei zu 17 Jahren Haft verurteilt. Präsident Lai, Taiwan wird Herz der Welt im KI-Zeitalter. Umfrage: Fast 80% der Taiwaner lehnen ein China-Prinzip ab. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Ke Wen-che, der ehemalige Bürgermeister von Taipei, wurde am heutigen Donnerstag zu 17 Jahren Haft wegen Korruption und Annahme von Bestechungsgeldern in 4 Fällen verurteilt. Der Gründer und ehemalige Vorsitzende der Taiwan Volkspartei soll unter anderem Bestechungsgelder vom Vorsitzenden der Core Pacific Group angenommen haben, im Gegenzug für eine Erhöhung der Geschossflächenzahl des Grundstückes des Einkaufszentrums Core Pacific City. Von 2014 bis 2022 war Ke Bürgermeister der Hauptstadt Taipei. Bei der taiwanischen Präsidentschaftswahl 2024 war er als einer von 3 Kandidaten angetreten und erreichte 26,46% der Stimmen. Am 26. Dezember 2004 wurde er von der Staatsanwaltschaft Taipei angeklagt und verbrachte anschließend 8 Monate in Untersuchungshaft. Am 8. September 2025 wurde er gegen eine Kaution von 70 Millionen Taiwan-Dollar aus der Haft entlassen. Zusätzlich zu 17 Jahren Haft verurteilte ihn das Bezirksgericht Taipei heute außerdem zu 6 Jahren Entzug der Bürgerrechte. Eine Berufung ist möglich. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von 28 Jahren und 6 Monaten gefordert. In 6 weiteren Fällen dauern die Ermittlungen an. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat heute bei der Premiere einer neuen Dokumentation über die taiwanische Halbleiterindustrie betont, wie wichtig diese für globale Lieferketten sei. Bei der Premiere der Dokumentation Gilded Silicon – The Crystal Heart of AI sagte Lai, Taiwan sei ein kleines, bergiges Land mit wenigen Ressourcen. Dank der Anstrengungen von Industrie, Regierung und Wissenschaft sei Taiwan jedoch auf Platz 22 der globalen Wirtschaft und auf Platz 7 der weltweiten Aktienmärkte. Die taiwanische Halbleiterindustrie sei der Schlüssel der beeindruckenden taiwanischen Wirtschaft. Sowohl bei der Waferherstellung als auch bei der Verpackung und Prüfung von Halbleitern nehme Taiwan weltweit den ersten Platz ein. Im zukünftigen KI-Zeitalter werde Taiwan das Herz der Welt werden, so Lai. Über die Funktionen des Herzens wisse er wohl mehr als die Teilnehmer der Veranstaltung, witzelte der Präsident und nahm damit Bezug auf seine Berufserfahrung als Arzt. Er betonte außerdem Investitionsanreize für inländische und ausländische Unternehmen, den Plan für 10 neue KI-Infrastrukturprojekte sowie das Ziel, 500.000 KI-Talente auszubilden. Die taiwanische Festlandkommission hat am heutigen Donnerstag die Ergebnisse einer neuen Umfrage vorgestellt, wonach 81,3% der Befragten der Position Ein Land, zwei Systeme der Kommunistischen Partei Chinas nicht zustimmen. Darunter sind 50, die der Position überhaupt nicht zustimmen. Fast 80% lehnen derweil eine Vereinigung mit China unter dem Ein-China-Prinzip ab. Der Aussage, dass die Republik China und die Volksrepublik China einander nicht untergeordnet seien, stimmten ca. 76% zu. 84,7% der Befragten unterstützen die Position der taiwanischen Regierung, im Großen und Ganzen den Status quo beizubehalten. 83,9% stimmten der Aussage zu, dass die Zukunft Taiwans von Taiwanern bestimmt werden soll. Über 70% unterstützen, dass die taiwanische Regierung den Verteidigungshaushalt erhöht und die Selbstverteidigung stärkt. Bei dieser Umfrage seien Bürger auch gefragt worden, wie sie zu Paragraph 21 der Bestimmungen über die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße stehen, so der stellvertretende Vorsitzende der Festlandkommission. Paragraph 21 schreibt vor, dass Menschen, die ursprünglich die chinesische Staatsbürgerschaft hatten, erst 10 Jahre nach ihrer Haushaltsregistrierung in Taiwan für öffentliche Ämter kandidieren dürfen. 47,8% der Befragten waren der Meinung, 10 Jahre seien zu kurz, 27,1% fanden, der Zeitraum sei gerade gut, nur 2,6% fanden den Zeitraum zu lang und fast 10% fanden, diese Menschen sollten nicht kandidieren dürfen. Die Umfrage wurde vom Wahlforschungszentrum der National Zhengzhou Universität in Taipeh zwischen dem 19. und 23. März durchgeführt. Über Telefonbefragung wurden taiwanische Bürger über 20 Jahre befragt, darunter waren 1138 gültige Antworten. Taiwan und Tibet haben ein MOU unterzeichnet, wonach Taiwan in Zukunft Lehrer nach Indien schicken wird, um dort Tibetern Mandarin zu unterrichten. Die Unterzeichnung durch die Bildungsabteilung der taiwanischen Vertretung in Neu-Delhi und das Dalai Lama Institut für Hochschulbildung fand am 25. März in Neu-Delhi statt. Es handelt sich um die erste Zusammenarbeit mit Tibet in Indien im Bereich der Hochschulbildung, so der Vertreter Taiwans in Indien. Der Direktor des Dalai Lama Instituts für Hochschulbildung, Tenzin Pasang, sagte, das Institut unterrichte seit seiner Gründung im Jahr 2008 Mandarin, allerdings seien die Kurse bisher vor allem von Tibetern unterrichtet worden. Jigmeet Zultrim, Vertreter der tibetischen Exilregierung in Südindien, sagte, das MOU werde die beiderseitige Zusammenarbeit vergrößern und vertiefen. Zudem reflektiere es die geteilten Werte von Bildung, Ideen und Demokratie. Tashi Dicky, Generalsekretärin des Büros des Dalai Lamas in Neu-Delhi, sagte, die Zusammenarbeit werde neue Chancen für Tibeter schaffen. Wenn Schüler Mandarin lernen, würden sie mehr Arbeitsmöglichkeiten haben. Im Widerstand gegen China und im Kampf für ihre Freiheit könnten sie sich zudem besser gegenüber mandarinsprachigen Menschen ausdrücken und ihre Meinung kundtun. Angesichts steigender Ölpreise werden auch die an taiwanischen Streetfood-Ständen allgegenwärtigen Plastiktüten teurer. Das taiwanische Umweltministerium will nun die Wiederverwendung von Plastiktüten vorantreiben. Am heutigen Donnerstag stellte das Ministerium einen Plan vor, wonach Bürger und Firmen Second-Hand-Plastiktüten an Ladenbetreiber spenden können. Das Ministerium rechnet damit, in der zweiten Jahreshälfte eine Vermittlungsplattform vorstellen zu können. Der Umweltminister Peng Qimin sagte, Ladenbetreiber hätten ihm gesagt, dass der Preis einer Kiste Plastiktüten von 1300 Taiwan-Dollar auf 1700 Taiwan-Dollar angestiegen sei. Das Umweltministerium werde ein Logo zum Download bereitstellen, das Geschäfte auf vorhandene Kartons kleben können. Dort könnten Menschen dann ungenutzte Tüten aus ihrem Haushalt spenden. Wer keine Einkaufstüte hat, könne diese dann nutzen. Kommen wir jetzt zur Börse. Der Aktienindex Taiex ist heute um 101,49 Punkte gesunken, das sind 0,30%. Damit lag der Abschlusskurs bei 33.337,62. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 736,41 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 19,82 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 26. März. Heute ist es in Taiwan weitestgehend sonnig bei Temperaturen bis zu 27 Grad im Norden und 30 Grad im Süden. Im Osten und an der Südspitze ist es bewölkt. Nachts sind im Norden und an der Westküste Gewitter zu erwarten. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 27. März. Da wird es im Norden und Osten gewittern, bei kühleren Temperaturen bis zu 24 Grad, während sich die Westküste über Sonnenschein freuen kann. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 26. März 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem vom Mosaik.
Beim Programmteil vom Mosaik begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich unterstütze immer mal wieder Filme, meist Dokumentarfilme, die sich durch Crowdfunding zu finanzieren versuchen. Als Dankeschön gibt es dann gewöhnlich ein Ticket für den jeweiligen Film. Dieses Mal hat es ein Dokumentarfilm über einen Mann ins Kino geschafft, der auf einem Gebiet arbeitete, auf dem es weltweit nur etwa 200 Experten gibt, nämlich dem Gebiet der Architekturakustik. Wahrscheinlich können Sie sich vorstellen, für was für eine Gebäudeart diese Expertise benötigt wird. Ja, richtig, für Musikhallen ebenso wie für Opernhäuser und Konzertsäle, aber auch Schauspielhäuser, denn auch da wird manchmal gesungen und das Publikum soll ja jedes Wort bis in die hinterste Reihe klar hören, auch wenn es ganz leise gesprochen ist. Der Mann, dessen Arbeit in dieser Dokumentation vorgestellt wird, ist der 2023 in Paris verstorbene Xu Ya-ing oder Albert Xu und der Titel des Films lautet Tuning Architecture – The Life of Albert Xu in Sound. Dieser Film des taiwanesischen Regisseurs Yang Shou-yi begleitet den Akustikexperten quasi auf seiner Abschiedsreise, bei der er noch einmal die wichtigsten Gebäude besucht, deren Akustik er im Laufe seines Lebens optimiert hatte. Er trifft dabei auf Musiker und die Betreiber dieser Einrichtungen, aber die meisten der Architekten, mit denen er ursprünglich zusammengearbeitet hatte, waren zur Zeit der Aufnahmen bereits verstorben, was ihn natürlich etwas melancholisch werden ließ. Albert Xu wurde 1934 in Tianjin in China geboren. Schon sein Großvater, sein Onkel und seine Tante waren Architekten gewesen, wobei der Onkel in Frankreich studiert hatte und die Tante in Belgien. Da er selbst als Kind sehr gerne malte, folgte er schließlich dem Wunsch seines Großvaters und studierte ebenfalls Architektur. Seine Schulzeit hatte er in Suzhou verbracht, wo er die Mittelschule der Suzhou-Universität besuchte. Im Film sieht man ihn in einem Boot sitzen, das von einer Art weiblichen Gondoliere durch die Wasserwege in Suzhou gesteuert wird, wobei diese alte Lieder singt. Dabei erzählt er von dem Kontrast, den er innerhalb und außerhalb der Schule erlebte, denn auf dem Schulweg hörte er immer die Kun-Opern-Gesänge dieser Bootsfrauen, während er in der Schule beim Musikunterricht mit Mozart und Beethoven konfrontiert wurde. Er absolvierte von der Tsinghua-Universität im Fach Architektur. 1957 ging er zum Fortbildungsstudium nach Paris. Nach Abschluss des Studiums kehrte er an die Tsinghua-Universität zurück, wo er fast 20 Jahre unterrichtete. Später begann er mit den großen Architekten dieser Welt zusammenzuarbeiten. In seinen frühen Jahren benutzte er Modelle im Verhältnis 1:10, um Schallreflexionen und Veränderungen der Klangqualität auszutesten, und er versuchte, häufige akustische Mängel in Theatern zu beheben. Man sieht ihn im Film in einigen dieser Modelle sitzen und mit Hilfe von Licht den Weg der Schallwellen auszuloten. 1987 gründete er in Paris seine eigene Firma Xu Acoustique. Er arbeitete langfristig mit berühmten Architekten wie I.M. Pei, Frank Gehry, Christian de Potsampas, Ricardo Bofill und Paul Andrew zusammen. Die erste Zusammenarbeit mit I.M. Pei hatte mit Musik nichts zu tun. Dabei ging es darum, den starken Schall in der Eingangspyramide des Louvre zu verringern, was ihm durch den Einbau einer Plattform gelang. Wenn Architekten für die Gestaltung der Raumform verantwortlich sind, so sind Akustikexperten für die Planung der Schallausbreitung in diesem Raum zuständig. Von Wandmaterialien und Deckenwinkeln bis hin zu Raumproportionen und reflektierenden Oberflächen, jedes Teil beeinflusst die Schallübertragung. Herr Xu ist wie ein unsichtbarer Dirigent. Scheinbar kleine Unterschiede können die Akustik eines Konzertsaals entscheidend prägen. Eines der am häufigsten genannten Konzepte ist das des Nachhalls. Nachhall bezeichnet die Verweildauer eines Tons in einem Raum, nachdem der Schall verklungen ist. Ist er zu kurz, klingt er flach und leblos. Ist er zu lang, klingt er dumpf. Die optimale Staffelung und Klarheit der Musik in einem Raum zu erhalten, ist das Kernstück der architektonischen Akustikplanung. Für große Konzertsäle gilt eine Nachhallzeit von etwa 2,5 bis 2,3 Sekunden allgemein als ideal. 2,2 Sekunden liegen daher genau im optimalen Bereich für Sinfonien. Die Streicher klingen warm und voll, die Bläser behalten ihre Klarheit und der gesamte Orchesterklang erzeugt ein natürliches und vielschichtiges Raumgefühl. Eine der Konzerthallen, die er bei seiner Reise besuchte, war La Grange au Lac in Évian-la-Baie, direkt am Genfer See. Hierbei handelt es sich um einen außergewöhnlichen Konzertsaal aus Holz, der für seine warme, natürliche Akustik berühmt ist. Der Saal besteht fast vollständig aus Holz, selbst auf Nägel wurde weitgehend verzichtet und ist eine Mischung aus Scheune und Konzerttempel, was akustisch eine große Herausforderung war. Bei diesem Projekt beschäftigte ihn besonders die Frage, ob ein Konzertsaal wie ein Instrument aus Holz klingen könne. Er untersuchte, wie Holz Schall absorbiert und reflektiert, wie unterschiedliche Maserungen den Klang verändern. Er soll verschiedene Holzarten nicht nur berechnet, sondern aktiv angehört haben, fast wie ein Geigenbauer. Schließlich sah er sich selbst als jemanden, der daran arbeitete, Gebäude zu Instrumenten zu machen. In diesem Fall war es das Altern des Gebäudes, genauer gesagt das allmähliche Trocknen des Holzes, die eine Anpassung nötig machte. Damit ihm das zur Zufriedenheit gelang, hat er sich bei Proben in einem Konzertsaal gewöhnlich nicht ins Publikum gesetzt, sondern ist umhergelaufen und blieb an ungewöhnlichen Stellen stehen, um zu lauschen, denn für ihn sollte eine gute Akustik nicht nur auf die Eliteplätze beschränkt sein, sondern für den gesamten Raum gedacht sein. In seinen späteren Jahren kam Xu Ya-ying auch nach Taiwan, wo er sich intensiv der akustischen Planung des Nationalen Kunst- und Kulturzentrums in Weiwuying, Kaohsiung, widmete. Darüber hinaus war er auch an der akustischen Gestaltung anderer großer Veranstaltungsorte wie der Taipei Arena, des Taipei Musikzentrums und des Kaohsiung Musikzentrums beteiligt. Auf die Konzerthalle des Nationalen Kunst- und Kulturzentrums Weiwuying war er jedoch besonders stolz. Dort widmete er fast all seine Energie der Suche nach dem idealen Klangverhältnis, das von vielen als die romantischste Nachhallzeit von 2,2 Sekunden beschrieben wurde. Er selbst war der Meinung, dort nahezu Perfektion erreicht zu haben, doch bescheiden sagte er, dass dort sicher auch noch Verbesserungsmöglichkeiten bestünden. Die Dirigenten und Musiker waren voll des Lobs und meinten, diese Konzerthalle würde gute musikalische Aufführungen noch besser machen. Was nicht so gut sei, käme jedoch auch klarer heraus. Der Film läuft über fast 2 Stunden und lässt sich viel Zeit, die einzelnen Konzertsäle und ihre Besonderheiten vorzustellen. Allerdings hätte ich auch gern etwas mehr über die Person Xu Ya-ying erfahren. Nur an wenigen Stellen blitzt ein bisschen Persönliches durch. Das ist schade, denn er hatte in seinem langen Leben zwischen Ost und West sicher viel Interessantes erlebt. Für Musiker und Musikliebhaber und natürlich auch Freunde der Architektur ist das jedoch eine sehr wertvolle Dokumentation. Als Dankeschön für meine Spende habe ich auch 5 Postkarten mit Bildern von diesen Konzertsälen erhalten und die möchte ich gerne dem Sender überlassen, so dass Hörer, die daran interessiert sind, eine anfordern können, solange der Vorrat reicht. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Janet Gong, eine Germanistikstudentin an der Zhengzhou Dashue, an der Zhengzhou Universität hier in Taipei. die letztes Jahr im Sommer ein Praktikum an der Sinologie der Universität Trier gemacht hat. Zunächst wollte ich von Janet Gong wissen, warum sie sich für dieses Praktikum entschieden hat.
Tatsächlich wusste ich zuerst gar nicht, wo Trier ist, welchem Teil Deutschland dieser Stadt gehört. Allerdings ist Uni Trier eine Universität, an der meine Professor studiert hat. Er hat im Unterricht so viel darüber gesprochen. Zum Beispiel ist Trier eine der ältesten Städte in Deutschland und Karl Marx wurde dort geboren. Es interessiert mich sehr und die Universität hier bietet genau die Möglichkeit, mich für ein Praktikum in Sinologie zu bewerben.
Und wie sah das Praktikum dann aus? Was mussten Sie tun?
Wir hatten viele verschiedene Aufgaben. In der Hauptsache betrafen sie Nebentätigkeiten in der Sinologie. Wir sollten sie Veranstaltungen helfen, zum Beispiel bei Gülfest, bei Sommerfest, ins Gymnasium bewerben und einen kulturellen Kurs durchführen, sogar ein Liaoli-Zufang, auf Deutsch ein Kochkurs. Mhm. Zu dem wir Studierende eingeladen haben, haben wir abgehalten. Wir haben also sogenannte taiwanische Geschichte zusammengekocht, zum Beispiel Mapo-Tofu und Fanxie-Dang-Hua-Tang, also Tomatensuppe mit Eier, und Mai Shangshu, also ein vegetarisches taiwanisches Essen und Weili-Jia-Jiang-Mian. Wir alle haben so viel Spaß gehabt. Außerdem konnten wir auch an den Kursen teilnehmen. Ich habe fast an alle Unterrichtsstunden der Sinologie teilgenommen. Ich finde, dass es sich gelohnt hat, weil ich verstehen konnte, wie Deutsche Mandarin lernen und wie die Kurse ablaufen. Es ist ganz anders als in Taiwan.
Welche Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen gab es für Sie?
Für die erste Woche war die Sprache ein sehr großes Problem. Obwohl wir alle Germanistik an der NTTU seit fast 2, sogar 3 Jahren studieren, war das Sprechtempo immer noch zu schnell. Deswegen brauchte ich ein bisschen Zeit, mich daran zu gewöhnen. Nach einer Woche konnte ich fast alles besser verstehen. Wir konnten sogar an einem Termin, der auf Deutsch sprechen, diskutieren. Darüber hinaus habe ich kaum andere Schwierigkeiten im Alltag gehabt. Mhm. Ja, aber es gab einen Vorfall, weswegen wir unsere Kochkurs geändert haben. Zuerst haben wir nur Mapo Tofu vorbereitet, aber in Deutschland gibt es viele Leute, die vegan oder vegetarisch essen und die Studierenden, die wir eingeladen hatten, essen jemand vegan. Das heißt, wir müssen auch vegane Gerichte vorbereiten. Deswegen haben wir auch Mai Shangshu gekocht. Ich finde, dass diese Erfahrung wichtig ist, denn in Deutschland gibt es viele Veganer oder Vegetarier. Deshalb sollten wir diesen Punkt vorher berücksichtigen. Zwar haben wir nur meine Papa nach dem Rezept gefragt, aber Mai Shangshu haben wir sehr gut geschafft. Mapo Tofu haben wir viele Male probiert, weil der Geschmack genauso wie in Taiwan sein sollte.
Und hat das geklappt?
Ja, natürlich. Mapo Tofu, wir haben also Mapo Tofu, Tomatensuppe mit Eier und Mai Shangshu alles geschafft. Mhm. Und wir haben alles, also Geschichts gegessen.
Super. Ja. Und was haben Sie beim Praktikum gelernt für sich? Also einmal über die chinesische Sprache zum Beispiel, aber auch zum Beispiel über sich selbst.
Bevor ich an diesem Programm teilgenommen habe, hatte ich keine Idee, wie Nicht-Muttersprache Mandarin lernen. Es ist unvorstellbar, welche Schwierigkeiten sie haben. Aber durch diese Gelegenheit habe ich entdeckt, dass nicht nur Schreiben, sondern auch intonatorische Probleme schwierig sind. In Deutschland sogar weltweit lerne nicht Muttersprache Mandarin per Pinyin, oder? Mhm. Und das Problem ist, dass Pinyin keinen Ton zeigt. deshalb können sie oft nur raten. Ja, lustig ist, ich habe einige Freunde in Trier kennengelernt. Sie glauben, Zhuying, also wir nutzen Zhuying in Taiwan, und so, sie glauben, Zhuying ist sehr hilfreich. Deswegen lernen sie selbst Zhuying, um Ton zu verbessern. Und sie sprechen Mandarin richtig schön, also wirklich ganz ohne Akzent. Das überrascht mich. Ich hätte auch einen Kurs, in dem wir über einen taiwanischen Film diskutierten, Yang Guang Pu Zhao. Auf Englisch ist es a Sun. Und es ist ein trauriger, aber tiefer Film. Im Kurs haben wir ihn gemeinsam angeschaut, natürlich auf Mandarin. Und danach stellte Professorin Schickhöfer uns einige Fragen zu dem Clip. Alle diese Fragen hatten keine richtigen Antworten, aber wir konnten reflektieren. Zum Beispiel haben wir über die Beziehung zwischen unseren Eltern und uns gesprochen, weil sie ein wichtiges Thema von Yang Guang Pu Zhao ist. Also westliche Familien haben ganz andere Erziehungsmethoden als wir in Taiwan. Wir sagen unseren Eltern sehr selten Liebe im Alltag und wir sind eher konservativ. Deshalb ist es normal, dass Sohn und Vater eine schlechte Beziehung haben, besonders während der Pubertät. Und genauso mein Bruder und mein Vater haben schlechte Beziehungen. Ja. Und es sieht ganz anders in Deutschland aus. Unsere Mitstudenten haben uns erzählt, wie sie mit ihrem Vater sprechen, sogar wenn sie Streiten haben. Ich finde, in Deutschland ist die Integration direkter, sondern impliziert.
Wie haben Sie die Universität Trier erlebt? Was ist anders als an der Zhengda?
Die Mensa! Ja, die Mensa. Die Mensa finde ich sehr, sehr, sehr toll, weil es an der NCCU keine Mensa gibt. Und essen wir nämlich jeden Tag Lunchbox. Langweilig.
So, draußen auf der Straße so.
Ja, oder gehen ins Restaurant. Mhm, ja. Das ist ganz anders in Deutschland. Und einige Freunde von uns auch bringen selbst gekocht Lunchbox.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Und die Mensa, war der Preis so okay?
Preiswert. Okay. Super. Salat, eine große Salat nur für 2 Euro. Mhm. Und so gut.
Das wird die Leute, das wird die Mensa in Trier freuen zu hören.
Ja.
Und nun waren Sie nicht nur in Trier, sondern Sie haben auch andere Städte in Deutschland besucht. Können Sie erzählen, wo Sie waren? Und warum Sie diese Städte besucht haben?
Ich war verrückt. Ja, ich bin fast ein Hunde mit dem Deutschbahnticket durch Deutschland gereist. Mhm. Also ich war nicht nur in Trier oder Frankfurt am Main natürlich, sondern auch in Köln, Saarburg, Saarbrücken, Tübingen, Stuttgart, Ulm, Köln, Wittlich, Heidelberg, Düsseldorf, Duisburg, Dresden, Stadtwellen, Essen, Münster, Bonn, Hamburg, Bremen, Berlin, Luxemburg und sogar an der Ostsee, okay. Ja. In der Hauptsache wollte ich meine Freunde, die jetzt in Deutschland wohnen, besuchen. Ja, und ein weiterer Grund ist, dass ich sehr neugierig war, weil ich zum ersten Mal nach Deutschland kam. Außerdem fand die Universität im Jahr 2025 auch in Deutschland statt.
Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Janet Gung über ihr Praktikum, das sie letztes Jahr an der Sinologie der Universität Trier gemacht hat. Teil 2 in der kommenden Woche, wenn sie mehr auf ihre Reisen durch Deutschland eingeht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 26. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.